Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
der Historiker Götz Ali. Guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Und natürlich ist das eine gute Sache, an einem solchen Tag wie heute einen Historiker im Studio zu haben, weil 9.11., aber auch speziell Sie dazu hier zu haben, denn Sie haben viel geforscht und befassen sich viel mit Themen wie Antisemitismus und Nationalsozialismus. An diesem 9. November, würden Sie sagen, dass das eine von den beiden Erinnern, also das an 89 oder das an 1938, dass das eine von beiden es gerade eigentlich verdient, ein bisschen mehr beachtet zu werden, dass das eine quasi gerade wichtiger wäre?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wir haben eben diesen Zufall, diesen Datumszufall, und damit müssen wir leben. Und die Gefahr ist natürlich, dass der 9. November 1938 etwas in Vergessenheit gerät dabei. Aber dass der 9. November 1989 ein Tag der Freude ist und indirekt auch damit im Zusammenhang steht. Wissen Sie, was ich damals zu meinen so im Abitursalter befindlichen Kindern gesagt habe? Jetzt ist der Zweite Weltkrieg vorbei.
Wir nehmen uns auf jeden Fall für beide diese Daten gleich Zeit für beide 9. November hier im Deutschlandfunk Kultur mit Götz Ali. Die erste Überschrift, die wir für unsere Gespräche über dieses Datum gesetzt haben, ist: Wem gehört der Mauerfall? Können oder wollen Sie die beantworten, wem der eigentlich gehört?
Also diese Eigentumsverhältnisse sind mir relativ fremd. Ich würde erst mal sagen, er gehört den Leuten in der DDR. Die haben das gemacht. Wir im Westen haben abgewartet. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit einzugreifen. Das wäre ganz falsch gewesen. Und es ist eine große Leistung, aber es ist auch eine große Leistung von anderen Beteiligten. Also ich denke natürlich an Gorbatschow, an die Veränderungen in der Sowjetunion. Ich denke an die Veränderungen in Ungarn, in Polen, die wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können, wenn wir dorthin gucken, aber so war es. Aber ich denke auch an die DDR-Elite, also an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz, von dem es ja den eindeutigen Befehl gibt, von Schusswaffen ist nicht Gebrauch zu machen. Punkt Ende, den gab es schon mehrere Wochen lang während der Unruhen in Leipzig. Auch das ist enorm wichtig gewesen. Dann sind natürlich diese gewissermaßen geschützten Räume innerhalb der evangelischen Kirchen, in denen das vorbereitet worden ist, das muss man bedenken. Mhm. Und auch die Intelligenz, auch innerhalb der SED, das waren 2 Millionen Mitglieder, haben auch daran mitgewirkt. Ich würde nicht sagen, dass dieser Tag einer einzelnen Gruppe oder einer einzelnen Fraktion oder gar politischen Partei oder Überzeugung gehört.
Ich frage das natürlich deshalb, weil es verschiedene gibt, die quasi versucht haben, daraus etwas zu machen, daraus etwas zu gewinnen, wenn man so will. Manche werfen das damals schon der CDU vor, die versucht hat, das sozusagen politisch für sich mit blühenden Landschaften zu nutzen, aus denen dann vielleicht weniger blühende Landschaften wurden. Und wir haben es jetzt gerade erlebt, wie ganz stark die AfD versucht hat, damit Politik zu machen, das für sich zu nutzen und quasi wieder von der Wende zu reden in diesem Jahr. Das heißt, auch wenn Sie sagen, Sie wollen das am liebsten keinem sozusagen irgendwie in den Besitz geben, aber es versuchen Leute an sich zu ziehen.
Ja, das wird es immer geben. Das wird man auch nicht vermeiden können, dass Leute das versuchen. Was die AfD betrifft, so ist es natürlich politisch falsch, wenn sie das tut, weil die allermeisten, die damals für Freiheit, für Meinungsfreiheit gekämpft haben, sind heute und auch was riskiert haben als einzelne Personen, sind heute ganz gewiss keine AfD-Anhänger. Eine andere Frage ist zum Beispiel, wenn man sich das Publikum anguckt, das in Dresden Helmut Kohl seinerzeit jubelnd empfangen hat vor der Ruine der Frauenkirche. Aus diesem Publikum ist natürlich auch Pegida hervorgegangen und auch die AfD zum Teil. Also da dürfen wir uns nicht vorstellen, das seien ganz andere Leute. Ja, das sind schon große Schnittmengen immer in der deutschen Geschichte. Da soll man sich nichts vormachen, aber die AfD hat keinerlei Recht für sich. das in Anspruch zu nehmen. Wobei man auch sehen muss, natürlich sind damals sofort nationalistische Töne auch aufgetaucht. Der Übergang von wir sind das Volk, wir sind ein Volk und so weiter. Das Zeigen der Nationalflagge, das Absingen der Nationalhymne. All das hat es, diese Ambivalenzen hat es natürlich auch in der friedlichen Revolution gegeben. Und wir haben im Ostblock ja insgesamt eine jedenfalls temporäre und wohl noch lang anhaltende Rückkehr zu einem harten uns im Westen nicht so geläufigen Nationalismus.
Sie haben gesagt, die AfD hat kein Recht dazu, aber trotzdem fiel das ja dann irgendwie doch auf relativ fruchtbaren Boden. Kann man daraus schließen, dass wir dann doch in diesen 30 Jahren noch nicht so viel geschafft haben an gleichen Lebensverhältnissen und an Zueinanderrücken zu erreichen, wie wir hätten erreichen können?
Das weiß ich nicht. Es ist natürlich enorm viel geleistet worden. Es sind große Schwierigkeiten da, das ist gar keine Frage. Das Gefühl einer gewissen Zurücksetzung, eines Beleidigtseins in der ehemaligen DDR hat durchaus Gründe, wenn man daran denkt, wie zum Beispiel Rundfunkanstalten abgewickelt worden sind in der DDR, wie das, in welchem Ton das erfolgt ist, wie bestimmte Berufsabschlüsse nicht anerkannt worden sind, wie Menschen zurückgesetzt worden sind, obwohl sie viel geleistet haben. Das erkennen wir jetzt auch nicht. Ändern wir nicht dadurch, dass wir heute die Kampagne machen, Wessis streicheln Ossis und allen sagen, ja, ihr habt auch eine tolle Lebensleistung. Also damit tröstet man niemanden. Das hat es gegeben und Schwierigkeiten sind da. Ich glaube, dass das Verhältnis zur Freiheit, wenn man sich 30 Jahre anguckt, dann wäre das in der westlichen Bundesrepublik so ungefähr das Jahr 1975 gewesen. Also der Zeit auch großer innerer Spannungen mit der Studentenbewegung und Unklarheit und der Notwendigkeit einer großen Liberalisierung. Das ist eben in der DDR, weil die Verhältnisse auch durch den Kalten Krieg und die kommunistisch einigermaßen totalitäre Herrschaft, die jedenfalls auf Kollektivismus beruhte, länger eingeeist waren, wundert mich das eigentlich nicht, Rückfall in den Nationalismus. Und es ist eine Aufgabe für die nächsten 10, 20 Jahre. Das geht nicht schnell, das zu verändern.
Wir bleiben thematisch noch beim 9.11.89, der in Berlin ja nur als Höhepunkt einer ganzen Woche quasi heute begangen wird, einer Woche voller Veranstaltungen, voller Feierlichkeiten rund ums Wendejubiläum. Eine Woche, die quasi auf Ihren Gedenkhöhepunkt damit zugeht. Gehen Sie denn in Berlin heute noch irgendwo mit erinnern, mit gedenken, mit feiern?
Nein. Ehrlich gesagt, es ist mir so ein bisschen zu viel, wenn ich die Zeitung aufschlage und die Nachrichten mir angucke und die Sendung. Ich finde, es reicht und es ist so ein bisschen schade, dass die Leute da im Regen rumstehen müssen.
Das auf jeden Fall. Im Regen rumstehen muss mutmaßlich auch unsere Kollegin Claudia van Laak, die für uns dabei heute ist in der Berliner Mitte. Frau van Laak, was war denn heute schon erstmal ja Gedenken an der Mauergedenkstätte?
Genau, die zentrale Veranstaltung, Herr Stuck, in der Bernauer Straße ist soeben zu Ende gegangen. Frank-Walter Steinmeier war da, Angela Merkel, die Staatspräsidenten der Slowakei, Polens, Tschechiens, Ungarns, dann natürlich Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Sie alle steckten Rosen in die Schlitze zwischen die grauen Betonplatten in der Mauer. Sie gedachten auch so der mindestens 140 Toten des SED-Grenzregimes. Und hören wir vielleicht Bundespräsident Walter Steinmeier. Er wandte sich an seine osteuropäischen Kollegen und dankte ihnen.
Ohne den Mut, ohne den Freiheitswillen der Polen, der Ungarn, der Tschechen und Slowaken wären die friedlichen Revolutionen in Osteuropa und die deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Das war ganz ohne Zweifel eine große historische Leistung. Aber wir alle erinnern uns gemeinsam daran, dass diese Ereignisse es sind, dass wir heute sagen können, wir sind in Europa zu unserem Glück vereint.
Anschließend dann fand in der Kapelle der Versöhnung, sie steht ja auf dem ehemaligen Todesstreifen, genau dort, wo bis 1985 die Versöhnungskirche stand. Sie wurde ja 1985 vom SED-Regime gesprengt. Dort in dieser Kapelle fand dann eine Andacht statt. Es kamen Jugendliche zu Wort aus Norwegen, der Ukraine, Frankreich. Und dann griff Angela Merkel das Wort. Sie sagte, diese Sprengung der Kirche sei ein Akt der Barbarei gewesen. Sie versprach, die Opfer der SED-Diktatur nicht zu vergessen. Und sie erinnerte an die Menschen, die überwacht und denunziert wurden.
Berliner Bauer, meine Damen und Herren, ist Geschichte. Und das lehrt uns, keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheiten begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann.
Soweit Angela Merkel, und zuvor war noch Hildegund Neubert zu Wort gekommen, Bürgerrechtlerin. Sie sagte, die Mauer steht jetzt im Museum, und sie sprach von einer bleiernen Zeit, die es damals gab.
Das Blei schmolz und der Ewigkeitsanspruch des SED-Regimes zerfiel. Die abgegrenzte DDR öffnete sich als ein Handlungsraum und die stillgelegte Zeit nahm Fahrt auf. Und die Lebenszeit wurde wieder lebendig, wollte gestaltet sein.
So erinnerte die Bürgerrechtlerin Hildegund Neubert an die Zeit vor 30 Jahren.
Claudia van Laak, jetzt erleben Sie als Journalistin in Berlin ja lange nicht zum ersten Mal so einen Jahrestag und kennen auch runde Jubiläumsfeiern schon und das Gedenken. Ist denn diesmal etwas, was Ihnen als besonders, als anders, als bemerkenswert aufgefallen ist dabei?
Also ich finde es erstmal bemerkenswert, dass überhaupt dieses Jubiläum so groß gefeiert wird. Ich erinnere mich an das Jubiläum 25 Jahre Mauerfall und dann hieß es 30 Jahre müssen wir da wieder feiern. Interessiert das überhaupt noch jemanden? Und ich habe gemerkt, dieses Thema hat unglaublich Fahrt aufgenommen. Es ist sehr viel los in dieser Woche und ich kann Götz Ali nur raten, gucken Sie sich ruhig einige dieser Sachen noch an. Zum Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand am Humboldt-Forum, an der modernen Fassade gibt es eine Videoprojektion, wo der alte Palast der Republik wieder aufersteht und wieder zerfällt. Es gibt an 7 Orten in der Stadt Open-Air-Ausstellungen. Es gibt Musik und auch kleine Podiumsdiskussionen. Also mein Eindruck ist, sehr viele kleine Veranstaltungen, ja, aber die Leute kommen ins Gespräch. Auch sehr viele Menschen aus Osteuropa sind an diesem Wochenende in Berlin und wollen natürlich auch ihre Geschichten erzählen.
Jetzt hat Götz Ali schon gesagt, dass er quasi zu denen zählt, die eben eigentlich auch eher fragen, naja, warum eigentlich jetzt zum 30. das nochmal so groß, und es ist fast schon ein bisschen viel sozusagen. Die Frage nochmal an Götz Ali, was würden Sie denn sagen, ist Ihr Gedanke, warum das vielleicht, gibt es einen Grund, warum es vielleicht aus Ihrer Sicht gerade jetzt eben im 30. Jahr nochmal so groß gemacht wird? Haben wir gerade das große Bedürfnis danach?
Naja, 30 Jahre, das ist auch biografisch gesehen, das ist eine Zäsur, das ist eine Generation. Da treten Leute ab, die vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr dabei sind. Und insofern ist das wichtig und man kann dieses Datum durchaus nehmen und feiern. Nur ich habe ja gesagt, für mich ist es so ein bisschen viel. Im Moment, ich lese viel Zeitung, ich gucke Radio und gucke Fernsehen und so, und mein Bedarf ist jetzt schon gedeckt. Aber was ich noch sagen wollte, natürlich ist, also wenn ich das für mich betrachte in meiner Lebenszeit, ich bin jetzt 72, dann ist es das politisch interessanteste Ereignis, das uns in Deutschland noch erwarten konnte und das auch unser Leben verändert hat. Und ich finde es einfach großartig, egal wie man das bewertet, dass es geschehen ist. Wenn ich noch was zu dem Ausschnitt zur Rede des Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, sagen darf, finde ich es schade, dass in diesem Ausschnitt, vielleicht hat er das in der Rede getan, die doch sehr konstruktive und positive Rolle der damaligen Sowjetunion nicht ausdrücklich erwähnt wird. Das gehört sich.
Götz Ali hat gerade schon gesagt, dass er jetzt quasi für heute erstmal sozusagen genug hat von dem 9.11.89 sozusagen. Wenn man auch das hat er ja gesagt, die Nachrichtenseiten heute aufmacht, Zeitungen aufschlägt, wenn man auch diese Sendung hört, wenn man fernsieht, dann steht 30 Jahre Mauerfall da ganz oben. Wie wäre es denn mal, das einfach andersrum zu denken? Deshalb habe ich Ihnen vorhin auch die Frage gestellt nach der Bedeutung dieser Kapitel. Wenn man das einfach mal anders macht und an so einem Tag überall nach vorne stellt, dass das eben auch der Tag war, der 9.11.38, die Pogrome gegen Juden in Deutschland, dass das ein Tag ist, den man vielleicht heute, weil er große Aktualität vielleicht wieder bekommt, den man heute vielleicht mal nach vorne stellen sollte.
Also das liegt nicht in unserem Willen, ob wir irgendeinen Tag nach vorne stellen. Und die Logik ist natürlich, wenn etwas 81 Jahre zurückliegt, ist es nicht mehr so wichtig, als wenn etwas 30 Jahre zurückliegt und uns heute noch beschäftigt. Aber es gibt zum Beispiel einen frappanten Unterschied. Heute werden Leute dauernd gefragt, wie erinnern Sie sich an den 9. November 1989? Aber weder in Österreich noch in der DDR noch in der Bundesrepublik ist jemals jemand zu den 10-Jahres-Gedenkstunden gefragt worden, was hast du am 9.10. November 1938 getan, wie erinnerst du dich dran? Niemals hat es dazu eine Sendung oder Befragung gegeben. Niemals musste sich ein Deutscher, ein Österreichischer oder DDR-Deutscher, Bundesdeutscher dazu äußern. Das ist ein riesiger Unterschied. Hm. Ja?
Und jetzt ist ein nationales Tabu. Jetzt ist es dafür zu spät, weil wir den 81.
Jahrestag haben. In den meisten Fällen ist es zu spät. Die Leute waren Kinder, sofern sie sich daran erinnern. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir es uns heute zu leicht machen. Überall, in allen Rundfunksendungen, Fernsehen, Zeitungen. Es ist völlig standardisiert. Die Nationalsozialisten haben das getan. Am 9. November 1938. Na bitteschön, wer war das denn? Hatte die NSDAP vielleicht nicht 9 Millionen Mitglieder? Hatten die Massenorganisationen nicht viel mehr Mitglieder? War nicht Hitler am Höhepunkt seiner Macht 1938 nach dem Anschluss Österreichs? Hatte er nicht einen öffentlichen Zuspruch, den keine andere deutsche Regierung im 20. Jahrhundert jemals hatte? Diesen Fragen weichen wir immer noch aus. Und diese Frage, wie konnte das passieren? Was haben die Deutschen insgesamt gesellschaftlich damit zu tun? Was hat sie dazu? Es waren viele nicht aktiv dabei, das stimmt, ja. Aber das zu dulden, das zu ertragen, das zu tolerieren, nicht Nein zu sagen, diese Massenfeigheit, dieses Weggucken, dieses Nicht-Wissen-Wollen, darüber zu sprechen, anstatt einfach zu sagen, die Nationalsozialisten haben und daran erinnern wir uns heute, die Nationalsozialisten, davon haben alle deutschen Familien, die in der vierten Generation hier wohnen, zig in ihren eigenen Familien, in den Tagebüchern, in den Briefen, in den frühen Erzählungen nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das alles noch da gewesen. Und das müssen wir uns klar machen, die Massenhaftigkeit dieses Verbrechens.
Massenfeigheit, jetzt ist das eine Frage, die ich Ihnen als Historiker sowieso gerne stellen wollte, weil sie immer wieder auftaucht, wenn das eben ein Thema ist. Die Frage, inwiefern man heute Sachen beobachten kann, die man vielleicht damals schon beobachtet hat. Die Frage, ob irgendwelche Entwicklungen gerade passieren, die man vielleicht kennt, Wegsehen, Massenfeigheit. Würden Sie sagen, Sie sehen irgendwelche Parallelen in der heutigen Zeit oder würden Sie sagen, das ist eigentlich auch gefährlich, weil man nichts mit dem anderen vergleichen kann?
Ich neige dazu zu sagen, nein, ich sehe keine Parallelen. Wir hatten damals ein totalitäres System, wir hatten vorher die Weltwirtschaftskrise, wir hatten eine Bevölkerung, die in der Demokratie ungeübt war. Vor allem, das müssen wir uns auch klar machen, wir hatten in Deutschland keine republikanischen Institutionen, verfassungsmäßigen Institutionen, die allgemein akzeptiert waren, wie das Bundesverfassungsgericht, den Reichstag und die Regierung, das Kabinett und so weiter. Das ist heute völlig anders. Anders als in England, in Frankreich, haben sich diese Institutionen bei uns nicht entwickeln können. Und wir entwickeln sie gemeinsam als Deutsche erst seit 1989. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und ich bin auch nicht bereit, die AfD in die Nähe der Nationalsozialistischen Partei zu rücken. Da gibt es Faschisten und Halbnazis, aber als Partei ist sie wirklich weit davon entfernt. Also wir sollen das nicht übertreiben und hier nicht mit historischen Parallelen, die an das Jahr 1938 an Hitler erinnern, verstellen wir uns den Blick auf eine sinnvolle Analyse der heutigen Verhältnisse.
Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie neigen dazu. Da klingt ja schon so ein kleines Aber irgendwie mit.
Ja, wissen Sie, als Historiker bin ich ja für die Vergangenheit zuständig und nicht für die Zukunft. Und was die Zukunft angeht, bin ich ein bisschen skeptisch auch. Ja, ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Ich bin ein skeptischer Optimist.
Was machen wir denn besser? Was sollten wir denn besser machen? Was sollten wir denn anders machen, um eben vielleicht den Weg in die Zukunft, die Sie als Historiker natürlich auch nicht vorhersehen, aber den Weg dahin besser zu gestalten? Zum Beispiel an solchen Tagen, das Gedenken dann doch vielleicht stärker machen?
Ich glaube nicht, dass es uns an Gedenken fehlt. Also im Gedenken, was das Gedenken betrifft, sind wir eine überdurchschnittlich starke Nation. Ja, ich glaube, woran es uns fehlt, das sind gewisse zivile Tugenden. Also auch ein bisschen Freude, ein bisschen Ironie, ein bisschen auch Liberalität in einzelnen Fragen. Es ist ja nicht so, dass die Liberalität nur von rechts bekämpft wird im Moment. Das geschieht ja auch in links an den Universitäten, wenn Sie sehen, was da alles nicht erlaubt wird und wer da plötzlich als Rechtsradikaler, etwa Jörg Barbarowski, hingestellt wird, die das alle nicht sind und irgendwelche Minderheiten durchsetzen wollen, dass nur sie im Mittelpunkt stehen, das ist doch völliger Quark. Und wenn wir da das Zentrum der Gesellschaft, egal ob das nun Leute von der Linken, von der CDU, von der SPD oder den Grünen sind, einfach etwas stärken im liberalen, im freien Umgang, ohne dass jeder das eigene, was ja sehr stark geworden ist, in den Mittelpunkt stellt und das Eigeninteresse, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Unsere Gesetzgebungsorgane funktionieren, unsere Justiz ist wunderbar, unsere Polizei insgesamt. Das hat sich doch enorm verändert in den letzten 50 Jahren. Ja, früher hatte man vor der Polizei Angst, heute freut man sich, wenn sie da ist.
Sagen Sie, Götz Ali im Deutschlandfunk Kultur. Nach der Landtagswahl in Thüringen, für alle, die es erfolgreich verdrängt haben, die Erinnerung, es ist sehr kompliziert. Mehrheiten gibt es eigentlich nur dort, wo keiner so richtig miteinander will. Der Historiker Götz Ali ist bei mir im Studio. Herr Ali, ich spinne mal ein bisschen. Was meinen Sie, erleben wir vielleicht, ich komme da nochmal auf den 9.11.89, heute Abend eine überraschende Pressekonferenz. Wir stellen uns vor, da sitzen dann Ramelow von der Linken und Moring CDU und lesen stotternd von Zetteln ab, man wolle über eine Links-CDU-Konstellation in Zukunft doch nachdenken, das vielleicht neu regeln. Und dann ist ein Journalist, der wird fragen, ab wann? Und Ramelow wird sagen, ja gut, nach meinen Informationen gilt das ab sofort. Das wäre doch ein schönes Signal am heutigen Tag, oder? CDU und Links mit einer Koalition in Thüringen.
Ja, also ich würde sagen, das sind die beiden bürgerlichen Parteien in Thüringen, die Mehrheit haben und sie sollten, das ist übrigens ja auch in allen Umfragen festgestellt, sie sollten die Regierung bilden. Dafür haben sie eine Mehrheit in der Bevölkerung Thürings und auch einen Auftrag. Die Wählerschaft der Linken in Thüringen, das sind keine Verrückten. Das ist nicht die Gefolgstruppe von Sarah Wagenknecht. Das ist die bürgerliche Mitte dort. Sie sind sehr gut gebildet. Mein einer Schwiegersohn, der kommt aus Rudolstadt in Thüringen und ich kenne da die Familien. Die wählen das alle so. Und die sagen, der Ramelow, der hat es gut gemacht, den wählen wir. Punkt, Ende. Und
das heißt, der Fehler findet woanders statt als in Thüringen.
Der Fehler findet, ja klar. Und ich hatte Gelegenheit, mit Thüringer CDU-Leuten im Frühjahr zu sprechen, als ich die Holocaust-Rede im Landtag gehalten habe, Ende Januar. Und da gibt es natürlich auch bei der CDU den Willen und auch menschlich gesehen die Möglichkeit, mit der Linken zu koalieren oder irgendeine Form des Bündnisses zu finden. die Schwierigkeit liegt in der Berliner Zentrale. Mhm. Und die hat sich am Wahlabend völlig dumm verhalten. Und das ist ein Fehler von Annegret Kramp-Karrenbauer und auch ihrem Generalsekretär Ziemiak. Die haben sofort die AfD und die Linke reflexartig völlig blind, realitätsblind und falsch in einen radikalen Topf mit der Linken geworfen. Und das ist falsch. Das entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Das ist ein antidemokratisches und schädliches Verhalten.
Jetzt sagen Sie, es gibt in Thüringen eben welche, die durchaus Nähe und Zusammenarbeit da kennen und sich kennen. Und da wäre das möglich. Jetzt gibt es aber gerade in Thüringen ja auch CDU-Politikerinnen und Politiker, die sagen, naja, also vielleicht sollten wir doch wenigstens mit der AfD sprechen. Ja, und es gibt auch auf der Bundesebene der CDU so Menschen wie Hans-Georg Maaßen, Werteunion, der so Dinge sagt wie, ja, eine Koalition mit der AfD lehne er auch ab, aber sprechen müsse man doch. Das heißt, versuchen hier dann doch manche einen ja flexiblen Weg zu finden, das irgendwie dahin zu drängen?
Ich will gar nicht behaupten, dass es in der AfD auch Kräfte gibt, mit denen man koalieren könnte. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber solange Leute wie Höcke und Antisemiten in der AfD irgendetwas zu sagen haben, und Höcke hat sehr viel zu sagen und sein Flügel ist sehr stark und Gauland besucht diese Versammlung des Flügels regelmäßig und hält da auch seine ekelhaftesten Reden, die genau dort stattfinden und zwar in gezielter Weise, solange kann man mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten, das ist einfach so. Nun, wenn man dann auf die lokale Ebene runtergeht, das ist ja kein Zufall, dass das CDU-Leute aus den Kreistagen auch sind in Thüringen. Die kennen sich natürlich auch schon lange. Die haben keine anderen Partner. Die sind in der Frage, wenn es um eine Schule, um eine Straße, um ein Krankenhaus geht, natürlich unter Umständen sich vollständig einig. Auch dafür muss man Wege finden, aber eine Regierungsbeteiligung oder eine stille Koalition zwischen CDU und AfD im Thüringer Landtag, das hielt ich wirklich für einen Fehltritt, der mich jedenfalls veranlassen würde, über die CDU anders zu sprechen, als ich das bislang tue.
Studio 9, der Tag mit dem Historiker Götz Ali und einem Blick nicht ganz so weit in die Geschichte und auf ein Thema, das uns diese Woche gebracht hat, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz-IV-Sanktionen. Das Gericht urteilt, ja, die Politik darf fördern und fordern. Sie darf also Sanktionen aussprechen, wenn Empfängerinnen und Empfänger nicht aktiv mitarbeiten, mithelfen oder sich verweigern. Aber weil es eben um das vom Grundgesetz geschützte Existenzminimum geht, darf nicht zu viel gekürzt werden. Also Kürzungen von 30% sind unter bestimmten Bedingungen möglich, mehr aber nicht. Götz Ali, wird dadurch dieses Land ein Stückchen gerechter oder ist das ein Stückchen Wunschdenken?
Also, ob es gerechter wird, das weiß ich nicht. Aber es war gewiss richtig vom Bundesverfassungsgericht, Kürzungen von 60% oder darüber sogar, die zu kassieren. Insgesamt möchte ich aber das Hartz-IV-System und die Schröderschen Reformen da am Arbeitsmarkt, das war ja die rot-grüne Regierung, die Grünen haben das damals mitgetragen und vor allem auch die SPD. Das hat Deutschland viel gebracht und das zu einem gewissen Teil, gar nicht gering, verdanken wir den Aufschwung der letzten 10-12 Jahre. Und das soll man einfach nicht vergessen, dass das damit zusammenhängt.
Aber wenn
dass dieses System nachträglich korrigiert wird, das ist auch in Ordnung.
Aber wenn wir diesen Aufschwung dann jetzt haben und man ja schon feststellen muss, wir leben in einem Land, in dem es uns in der Masse irgendwie dann doch ziemlich gut geht, ist es dann nicht eigentlich ein Armutszeugnis, dass man überhaupt auf die Idee kommt, ein Existenzminimum zu sanktionieren?
Naja, also Sie haben ja da, es geht ja dabei um Menschen, die arbeitsfähig sind und damit werden sie immer zu tun haben, wenn sie ein egalitäres Sozialsystem haben, dass sie da bestimmte Leute sind, die das Sozialsystem haben, die das Sozialsystem ausnutzen, die sich drücken. Und damit müssen sie irgendwie versuchen, umzugehen. Das ist nicht leicht. Das ist auch für die Leute, die da in den Arbeitsämtern sitzen und das machen müssen, sind das schwierige Aufgaben, aber natürlich kennen die auf die Dauer ihre Pappenheimer.
Aber wenn man sich das gesamte System anschaut, sind es dann vielleicht sozusagen auch die schwächeren Gegner, denen man dann irgendwie ihr Stück sozusagen...
Nein, die sind nicht nur schwach. Da gibt es Jugendliche, die treffen sie in der S-Bahn und die sagen laut hin und her oder am Handy, Hartz IV und der Tag gehört dir. So, Punkt. Und es ist verantwortungslos von einer Gesellschaft, wenn man diese Jugendlichen zum Beispiel nicht, auch durch einen gewissen Druck, fördern und fordern, dazu bewegt, arbeiten zu gehen, weil man sie sonst sich selber überlässt und sie weiter auf der schiefen Bahn abgleiten lässt. Das finde ich wichtig und diese Möglichkeit der Sanktion, auch der häufigen Einbestellung und gewisser Regularien, die muss bestehen. Da ist man die Verantwortung. Natürlich gibt es kranke oder auch psychisch kranke oder unbeholfene Menschen, die sich nicht richtig ausdrücken können. Das sind Grenzfälle, das ist eine schwierige Aufgabe für die Leute in den Arbeitsverwaltungen, in den Sozialverwaltungen, die das machen müssen, aber ohne Sanktionen kommen sie in keinem Sozialsystem aus.
Wie wäre es denn aber, wenn wir ein System hätten, was quasi sanktionsfrei, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen möglich macht? Und dann hat man im Prinzip auch diesen ganzen Apparat nicht, sich irgendwie darüber überhaupt Gedanken zu machen, machen zu müssen. Und die von Ihnen angesprochenen Jugendlichen in der S-Bahn, die bekommen das auch, aber ihnen fällt die Häme darüber weg.
Ja, das Problem ist schon, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir wirtschaften frei und diejenigen, die Steuern zahlen, haben ja auch ein gewisses Recht, dass mit diesen Steuern verantwortungsvoll umgegangen wird. Und ich glaube, in einem relativ übersichtlichen Kreis kann man das machen. Aber wir haben hier ein Land mit sehr vielen Migranten, mit ausländischen Zuwanderern, die Hartz IV beziehen. Wir haben ein Problem mit einem Teil unserer Jugend, die von den Eltern, von den Schulen ungenügend in die richtige Richtung gedrängt worden sind. Wir beide haben dieses Problem nicht, aber es gibt soziale Schichten, in denen das stattfindet. Und da können Sie nicht einfach mit der Geldgießkanne meinen, Sie würden bessere soziale Verhältnisse schaffen. Das ist eine Frage, die weiterhin besteht. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wir in Deutschland zurzeit jedenfalls praktisch keine Arbeitslosigkeit haben mehr. Ja, also bei 5% und so weiter haben sie überall Arbeitskräftemangel, Facharbeitskräftemangel. Und wir sollten Leuten die Chance geben. Es ist auch eine Chance sozialer Teilhabe, dahin zu drängen, also sich durch Arbeit zu verwirklichen, sich einfach sich selber zu überlassen und das auf einem bestimmten Niveau zu alimentieren, indem man allen irgendwie dasselbe gibt, das ist eine...
Nicht Ihr Weg.
Nein, das ist auch eine Form von organisierter Vernachlässigung, von Desinteresse.
Sagt Götz Ali hier im Deutschlandfunk Kultur.